Okay, Psalm 119, Vers 37. Heute sind wir beim Buchstaben Chet oder so, keine Ahnung. Meinetwegen, Ted. Ich muss sagen, ich verliebe mich in diesen Psalm wirklich immer mehr, weil ich herausfinde, dass nicht nur Jesaja das Neue Testament im Alten Testament ist, sondern auch Psalm 119. So praktisch, so echt, so klar, so einfach und doch so tief. In jedem Aspekt von dem christlichen Leben spricht Zwein. So ein, und heute sehen wir den Aspekt, so, die jeder von uns treffen muss, die tägliche Entscheidung. Für den schmalen Weg, für den breiten Weg, tägliche Entscheidung für Gott oder ohne Gott, die tägliche Entscheidung, die wir mehrmals am Tag zu treffen haben manchmal und die halt weh tut und schmerzt, weil diese Entscheidung halt dieses Selbststerben ist und zum Teil dieses Kreuz tragen, dieses Selbstverleugnen, das ist der Teil, der keinen Spaß macht. Und doch tut es so gut, so ein, sich zu entscheiden für den richtigen Weg. Also fangen wir an zu lesen. Ja, ich sag, das ist mein Teil. Psalm 119, Vers 57. Ich glaube, ich habe 37 gesagt vorhin. Ja. Ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Und das ist ein ziemlich demütiger Vers, eine ziemlich demütige Einsicht, weil der Psalmist hier sich zufrieden gibt, einfach zu sagen, okay, ich lasse mir ein Essen und dann Kleidung genüge. Der Herr ist mein Teil. Das ist das, was mir zusteht. Das, worauf ich Anrecht habe. Das ist der Teil, auf den ich mich verlassen kann. Das mein Vater für mich sorgt, dass mein Gott für mich da ist und das soll mir reichen. Und das ist eine Sache, die muss man lernen. Loszulassen von den Dingen, die einem sonst halt wichtig waren oder die einem gerade wichtig sind, so die, wo man das Gefühl hat oder die Gedanken hat, ohne das könnte ich gar nicht leben. Ne? Zum Beispiel im Haus haben wir gekocht und wir hatten noch kein Rührdings. Das ist was ganz Simples, ne? Aber ich meine, du stehst dann da und du hast dein Essen drinne und du kannst nicht umrühren. Ne? Und du suchst dir irgendwas, machst einen Löffel, ist total unbequem, du verbrennst dich. Ne? Aber es geht auch ohne. Ne? Und das Essen schmeckt nicht anders. Das ist ein Punkt, wo jeder Mensch Gottes, und das ist meine Meinung, hinwächst. So zu einem Punkt zu kommen, wo man einfach zufrieden ist und einfach merkt, ich habe wirklich genug, einfach nur, weil du da bist. Alles das, was ich wirklich benötige, was meine Seele wirklich braucht, all die Werkzeuge für die Liebe und die Gnade, für den Dienst, für dass ich funktioniere und nicht falle und wieder aufstehen kann, die Kraft habe, all das bekomme ich jeden Tag aufs Neue durch deinen Geist. Portioniert liegt das Manna da, was ich brauche, portioniert kommen die Wachteln zur richtigen Zeit, portioniert ist der Schutz und das Licht und die Führung da. Weißt du, ein Punkt, wo man alte Menschen oder reife Menschen so findet, so die einfach immer gleich sind. Egal durch welche Situation sie gehen, egal wie sie gerade behandelt werden oder ob sie zu viel oder zu wenig haben oder genau richtig. Du siehst bei reifen Menschen, die sind trotzdem immer bodenständig und fest in ihrer Art, in ihrem Wesen, in ihrer Art. Das sind Menschen, die sind zufrieden, die haben es kapiert. Das ist ein Punkt, wo ich hinkommen möchte, immer mehr und immer mehr. So ein Punkt, wo ich einfach mich nicht mehr verblenden lasse von dieser Illusion, so ein, dass nicht jetzt gerade genug da ist. Ja. Das ist mein Teil, dass ich deine Worte befolge. Und seine Worte sind gut und seine Worte sind reich und sind kraftvoll, so ein, ne, und so wie sein Wort ist, hab keine Furcht, dein täglich Brot und deine Kleidung, die bekommst du. Genauso sind natürlich auch sein Wort so ein, sei heilig, weil ich heilig bin. Ne, in allen Bereichen zu sagen, dein Wort ist so vollkommen, umfasst alles, Es macht mich satt, dir zu vertrauen, deiner Wahrheit und deiner Gerechtigkeit. Ich finde in allem Genüge, darin, wie du Leben bestimmst und wie du mir sagst und mich führst durch deine Wahrheit. Und das ist ein Ding, wo wir am meisten halt zu kämpfen haben, weil unser Inneres dagegen spricht. Aber das ist ein Leben, das ist gottzentriert. Und das ist ein Leben, das ich anstrebe mit aller Kraft. Auch wenn ich weiß, dass ich immer wieder feige oder gottlos bin. Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst. Oh, sei mir gnädig nach deinem Wort. Als ich meine Wege bedachte, ja, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Also, hat ihr irgendwelchen Mist gebaut? Ist in Schwachheit oder in Sünde gefallen? Und schreit zu Gott, sei du mir gnädig, nach deinem Wort. Und das ist ein Aspekt, den wir so lieben in unserer Theologie und in unserem, wenn wir miteinander reden oder drüber nachdenken, so, dass Gott unserer Schwachheit gedenkt und unserer Sündhaftigkeit und Gottlosigkeit und Selbstverliebtheit und unseren Egoismus und trotzdem uns gnädig ist und wir Vergebung haben. Das ist eine Sache, die ich sehr liebe. Aber das Leben mit Christus ist ein Wechselspiel. Einmal von der Gnade und dem Glauben und dem Vertrauen drauf, mir ist vergeben und ich bin schwach, aber er wird mich stark machen, er wird mich rausziehen, er wird mich von diesen Fesseln lösen, die ich mich immer wieder binden lasse. Aber gleichzeitig von dem praktischen Glauben dann aber auch die Füße zu nehmen und entgegengesetzt zu laufen, den Rücken zu kehren zu der Schwachheit und wegzugehen von diesem Punkt. Buße zu tun. Das ist das Herz im christlichen Glauben in meinen Augen. Das ist die Pumpe, die das Leben überhaupt durchlässt und uns weiterbringt. Wir müssen immer wieder zum Abendmahl kommen, immer wieder zum Tisch im Herzen mit Jesus und sagen, mir ist vergeben, danke. Dein Blut ist gerecht. So, meine Schwachheit zählt nicht mehr, meine Gottlosigkeit, aber Buße tun bedeutet nicht nur das Anerkennen, dass mir vergeben ist und anerkennen, dass ich schwach bin, sondern auch anerkennen, dass er stark ist und dass ich die Kraft bekomme, mich von diesen Fesseln zu lösen und sauber zu gehen. Jesus hat gesagt zu der Prostituierten, mit der Ehebrecherin, wo die Leute Steine schmeißen wollten, dir ist vergeben, aber jetzt tu es nicht mehr. Ja. Und ich kenne es von mir in Vergangenheit und vielleicht manchmal in bestimmten Bereichen jetzt noch in der Gegenwart, aber auch von vielen anderen, dieses mir ist vergeben kommt an, aber das jetzt tu es nicht mehr, geht irgendwie unter. Und so läuft man und hat schon den Gedanken, bei den nächsten 10 Schritten befinde ich mich wieder an dem gleichen Ort. Aber das muss nicht sein. Und das ist eine Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Sieg. Und das ist eine Sache, die müssen wir auch glauben, genauso wie wir glauben müssen, dass uns vergeben ist. Ansonsten werden wir auch nie heilig. Ansonsten werden wir nie gesund in den Bereichen, wo wir uns krank machen oder andere. Es ist dieses Wechselspiel zwischen Gnade und Heiligung. Dieses Wechselspiel zwischen annehmen, dass ich es nicht kann, uns aber trotzdem tun. Im Vertrauen, dass er das Wollen, das Wirken und auch das Verbringen dann tut. Das ist dieser Glaubensschritt, den ich machen muss. Und dieser Glaubensschritt, egal in welcher Situation ich mich befinde, führt immer weg von dem, wofür ich mich schäme. Und das ist leider eine Krankheit im Denken und in der Lehre der Moderne, diesen zweiten Teil wegzulassen. Und das ist das, was die Christen so schwach macht. Und das ist auch das, was uns und jeden zur Sünde führt und zur Anfechtung. Das ist das, was uns auf dem Boden hält. Das, was Christus nicht hell werden lässt. Ich glaube, das ist der Punkt, warum die Welt so dunkel ist. Ein Schein von Gottes Furcht, aber seine Kraft verleugnen. Und das bedeutet, ich glaube alles und bin mit Begeisterung dabei, aber ich erwarte es nicht, dass Gott sich einmischt und will es auch nicht. Das ist ein sehr toter Glaube, ein schwacher Glaube. Aber der Mann Gottes und die Frau Gottes, der Mensch Gottes, der verändert sein Herz in Richtung Christus und der tut Buße. Und zwar auf einem neuen und sauberen Weg. Und diese Füße, das passiert so schnell. Und es ist fängt mit einem Kompromiss an, ne? Ich meine, die Anfechtungen und die Versuchungen, die bleiben. Gegen die brauche ich nicht kämpfen, die sind einfach da. Da ist Gott auch ganz klar, dass er auch Versuchung zulässt, wo er weiß, dass wir schwach sind. Ja. Selbst wenn es bemessen ist und er einen Ausweg schon hat, aber er lässt es zu, dass wir an manchen Punkten versucht werden. Aber genauso sagt es dann auch im Umkehrschluss, er lässt aber auch zu, dass nicht jede Versuchung auf uns zukommt. Ja. Und da bin ich froh. Und dass nicht jede Anfechtung auf uns zukommt, sondern dass er eine Menge abhält und nur komprimiert, was wir gerade brauchen, was dient, so ein halt reinbringt in unser Leben. Und das ist eine Sache, da muss ich mich entscheiden, wie möchte ich, und das muss ich täglich machen, welchen Weg will ich gehen? Ne, weil wir können nicht auf zwei Wegen gleichzeitig gehen. Und ja, am Anfang, ne, wir haben diesen schmalen Weg, wir haben diesen breiten, habe ich mir so vorgestellt. Und an manchen Stellen sind die sehr eng beieinander. Ne? Weil alles, was weltlich und gottlos ist, muss nicht immer alles schlecht sein oder falsch. Ne? Sondern kann der Meinung Gottes sehr entsprechen. Und da ist es möglich, auf beiden Wegen gleichzeitig zu laufen. Ne? Aber auf Dauer sind wir nicht fähig, zwei Herren zu dienen oder auf zwei Wegen zu gehen. Weil irgendwann nach Kompromiss und Schritt für Schritt und für Schritt für Schritt kommt halt irgendwann der Moment, wo der breite Weg, der gerade bleibt immer gleich, aber der breite Weg halt einen Unterschied macht und sich entfernt von diesem schmalen Weg. Und irgendwann sitzen wir im Spagat da und müssen uns entscheiden. Müssen uns entscheiden, okay, ich kann keinen Schritt mehr weitergehen, sonst falle ich. Also springe ich jetzt zum breiten Weg oder zum schmalen. Und ich bin dankbar dafür, weil Jesus uns zwingt, uns zu entscheiden. Und er und derjenige, der wiedergeboren ist, der kann nicht mehr in Sünde leben, dauerhaft. Das sagt die Bibel, aber auch die Praxis. Weil irgendwo kommt Christus immer rein und zieht uns wieder auf seinen schmalen Weg, wenn es sein muss. Ja. Auf Dauer ist es ungesund und von daher muss man aufpassen, weil die Bibel spricht davon, dass wir unser Gewissen verhärten können. Und wir verhärten das mit jedem Kompromiss zur Wahrheit, das wir tun. Und irgendwann kann das Gewissen auch deins oder meins so hart sein, dass wir die Wahrheit überhaupt nicht mehr wahrnehmen und hören und verarbeiten können. Weil wir so viel drumherum gebaut haben, dass die Wahrheit einfach nicht mehr sichtbar ist. Von daher acht auf dein Herz, umzukehren, und zwar mit ganzem Herzen. Ich eile, Vers 60, und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Und auch das ist ein Ding, was Christus in uns wachsen lässt und was jeder Mensch Gottes hat. Nicht nur zu labern und nicht nur zu hören, sondern zu tun. Ja. Und ich glaube, hier sind gar nicht so, also hier das Originalwort sind nicht, sind, warte mal, wo bin ich hier? Nee, kommt später. Seine Gebote, kann auch sein, dass das einfach dieser Part ist, wo der Heilige Geist in dein Herz gesprochen hat und dir gesagt hat, hey, Schnecke, lass das. Ne? Oder wo rein gesagt hat in dein Herz hey, den Weg musst du jetzt gehen. Ne? Und manche Sachen, wo wir zu Gott kommen und bitten, vielleicht habt ihr das auch mal gemacht, ich habe das früher gerne gemacht, ne? Ich habe dann Lose mir gemacht. Und dann kam die Antwort, und das war die, die ich erwartet habe, aber die ich nicht wollte. Dann habe ich gesagt, na, machen wir nochmal. Ne? Also, drei Dinge zählen. Er muss es bestätigen. Oder wo du dich weigerst, ins Gebet zu gehen, weil du genau weißt, was er sagt und was er will. Ne? Und das ist witzig, in der Seelsorge habe ich eins gelernt. Die wichtigste Aufgabe, die ich in der Seelsorge habe, und das gebe ich als guten Rat, ist Klappe zu halten. Weil die Leute sitzen da, genauso wie auch ich es in der Seelsorge tue, wenn ich Sorgen habe, Aber man sitzt einfach da und hört zu, wie derjenige sich selbst erklärt, was die Lösung ist. Das Problem ist halt, wie schon mal in den letzten Wochen gesagt, was mir ganz neu klar geworden ist im Haus, weil wir einfach uns keine Zeit nehmen, uns selbst zuzuhören. Ja. Und es ist echt ein praktisch guter Weg, finde ich, laut zu beten, so dass ich mich höre, wenn ich bete. Ne? Weil meine Gedanken schweifen nicht ab, sondern ich höre mir zu. Und ich merke das besonders in solchen Gebetsabenden, die ja meistens sehr klein sind und vielleicht manchmal langweilig oder monoton. Aber das Interessante ist halt, du musst halt laut beten, von daher höre ich mich. Ne? Und auf einmal kriege ich mit, hey, da ist noch Gott. Hey, ich habe ein Herz für bestimmte Dinge. Ich habe Glauben. Es sind wer nur stumm ist und nicht tut, kommt nicht weiter. Und in den Sachen, wo Gott in mein Herz spricht und ich genau weiß, das ist mein Weg und meine Grenzen, das ist das, was ich tun soll und das ist das, was ich lassen soll, da muss ich kämpfen und mich entscheiden täglich so und zu sagen, da bin ich auch treu und da bleibe ich auch so, bis Gott mir was anderes sagt. Und das geht auf Dauer nicht, weil ich einfach zu egoistisch bin und einfach keinen Bock habe, so dann weiter zu kämpfen und weiter zu gehen in dem Bereich. Aber ich merke im Nachhinein, es tut einfach nicht gut, weil es wirft mich auf diesen breiten Weg. Und so ein Spagat tut echt weh auf Dauer. Für Mann. Also nicht morgen und auch nicht später. Ne? Vers 61. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Und statt Gesetz steht hier Zielsetzung. Ne? Da steht das Wort Tora. Und das ist ein wunderschönes Wort, weil auch so Gott spricht. Ne? Und die Zielsetzung, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das ist diese Unterschiedlichkeit, die wir alle haben als Christ. Ne? Zum Beispiel der eine hält das, der andere braucht das nicht zu halten. Ne? Für den einen ist das wichtig, für die andere ist das unwichtig. Oder hat nicht den Stellenwert. Ne? Diese Überzeugung, die wir alle haben in unserem Glauben, ne? Und jeder von uns hat eine Überzeugung und ist sich sicher in den Bereichen, wo er schon gelehrt ist und sich Gedanken gemacht hat. Und da gegeneinander zu kämpfen, ist absoluter Schwachsinn, weil Gott dieses Individuelle will und schafft. Ne? Weil der Mensch Gottes sitzt da vor Gott und sagt, bitte lehre du mich. Bitte gib du mir Klarheit, ob das von dir ist oder nicht. Wenn ich da zu weich bin oder zu nachlässig, dann bitte mach mir das klar. Oder wenn ich zu hart bin, dann bitte mach du mir das klar, dass ich weicher werde. Gib mir da Einsicht und Klarheit. Ne? Und jeder macht das, auch in der katholischen Kirche, in der Landeskirche oder sonst wo, in irgendeiner Freikirche. Jeder auf seinem Weg ist überzeugt davon. Und jeder, der Gott liebt, fragt auch nach Gottes Willen. Und Gott sagt nicht, nee, werd wie Käbel Schäppel. Ne? Das wäre auch schrecklich. Weißt du, zwing deinen Bruder, so zu werden wie du. Ne? Das sind die Gründe, warum die Leute aus Kirchen gehen und warum die Menschen, Gemeinden und Gemeinschaft verlassen. Ne? Weil es da so eine Presse gibt, in die du dich reinstellst und wirst verformt in ein Bild, das Gott überhaupt nicht geplant hat für dich. Ne? Es fühlt sich fremd an und nicht echt und du stirbst. Ne? Und so ist es wichtig, aber darauf zu achten, auf seine Satzungen, ne? Auf seine Zielsetzung, meine ich. Und das sind die Bereiche jeden Tag, wo er dich irgendwie hinlenkt. Und du kriegst es meistens überhaupt nicht mit. Ne, dass du gelenkt bist und geleitet von dem Heiligen Geist, aber trotzdem, er ist es, der da spricht und der dich entscheiden lässt, wie du dich entscheidest manchmal. Ne, und das ist ein Punkt, was ich nicht vergessen will. Auch da muss ich mich täglich entscheiden. Die Gottlosigkeit legt auf diesem Weg, auf den wir gehen, Schlingen. Ne, und ich kriege oft überhaupt nicht mit, dass ich da reintrete. Aber wenn ich stehen bleibe, dann zieht sich die Schlinge zu und dann habe ich eine Fessel, von der ich mich nicht lösen kann. Aber wenn ich auf Gott mich ausrichte, nach oben schaue und sage, Gott, Führe du mich dadurch heute, so ein Herr, sei du lebendig und klar, lehre du mich deine Anweisungen. Lass mich sehen, was für ein Ziel du hast mit mir. Ich will wissen, wo du bist, dass du vor mir gehst, so, dann führt er uns um diese Schlingen rum und wir haben Weisheit und Klarheit. Und wir kommen nicht drum rum, in Schlingen zu latschen, weil wir einfach zu doof sind und zu wenig Glauben haben. Das ist so. Jesus hat es mehrmals zu seinen Jüngern gesagt, Mann, habt ihr es noch nicht kapiert? So ein, oh, wenn er wenigstens einen Glauben hätte, der so wäre. So ein, ne? Er erwartet es auch nicht. Aber das Ding ist, er ist der Einzige, der uns von Fesseln lösen kann. Und das tut er auch jetzt noch. Ne? Er ist gekommen, die Gefangenen zu befreien, die ihn, ja, wie auch immer. So ein, und da brauche ich meinen Gott. Und da muss ich mich ausrichten. So ein, und der weiseste Weg, das zu tun, und das merke ich, ist, wenn ich meine Augen auf Gott auch richte, dann merke ich, dass er mich führt und dass er da ist. Nicht nur, dass er in mir ist, sondern dass er wirklich da ist und dass er einen guten Plan hat. Ja. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken. Ja, für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Und ich kenne das, ne? Und das ist so wichtig, wenn es dunkel ist, ob es nur im Glauben ist oder ob du wirklich physisch nachts wach wirst und nicht mehr pennen kannst. So ein, ne, aber in der Zeit, wo du vielleicht immer schläfst, aber wenn Gott dich wach rüttelt und du wach wirst, so ein, dann zu gucken, dass er eine Bestimmung hat, so ein, mit Gerechtigkeit spricht, so ein, dass er sich in dein Leben mischt, und zwar verbal, in Zwiegespräch, so ein, und dass er dich dadurch lenken will, ne? Und das ist eine Sache, die tut gut, und gerade für Christen, und da kenne ich einige, die sagen, ich habe so eine lange Durchstrecke, ich höre Gott gar nicht, oder ich habe Gott noch nie gehört, oder weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Heiligen Geist habe, oder was auch immer, so ein, in diesen Strecken, die gibt's, so ein, aber leise zu werden, ist, da liegt Kraft drin, sagt die Bibel. Still zu werden. Vor Gott. So ein, nun ein Zwiegespräch kann auch manchmal sein, dass man da einfach wartet und still ist, aber darauf zu achten, dass er dich vielleicht bewusst wach macht, weil er nur mal reden will und deine Gedanken lenken will, und ich genieße das gerade. Ich werde ständig um 3, halb 3, halb 4, halb 5 wach und dann bin ich wach. Ne? Und dann liege ich halt im Bett, weil ich die Hoffnung habe, dass ich nochmal einschlafe, so, und mache aber ganz bewusst, ärgere ich mich nicht, sondern entscheide mich halt dafür, das zu nehmen als, okay, vielleicht will Gott was sagen. Oder vielleicht soll ich über irgendwas nachdenken, und ich fange an nachzudenken, und ich fange an, auf einmal zum Beispiel zu erkennen, was ich anders machen soll, als Beispiel. Und dann danke ich Gott. Soweit, das ist ein Ding, wo ich zugelassen habe und Gott Raum gegeben habe, wo er sprechen darf. Und ich bin dankbar, selbst in den Bereichen, wo er mich korrigiert, weil er mich korrigiert. Und weil er dann redet und ich bin da und ich bin auf einmal bewusst mit meinem Gott. Oder er bringt mir euch oder irgendjemand anderes aufs Herz. Und mir fällt es wieder ein und denke, oh, hab schon lange nicht mehr gebetet. Und ich fange an, einfach zu segnen. Oder mitzukämpfen. Und auch da bin ich dankbar. Genauso dankbar, wie ich bin, wenn Gott mich rausschickt auf die Straße und ich irgendjemand erzählen darf von Gott. Mein eigenes Evangelium wird so lebendig und persönlich und echt, dass ich wie beflügelt aus diesem Gespräch rausgehe, selbst wenn der Mann mich ausgelacht hat oder die Frau. Aber ich bin dankbar, weil es mir vor Augen kommt und in meinen Ohren ist und laut ist in meinem Herzen einfach, Gott ist da und Gott hat Gutes getan und tut Gutes. Ne? Und ich wünsche mir für diese Person, dass die auch das Gute erfährt, weil es einfach super ist. Ne? Und richtig ist. Weißt du, dieses Bewusstsein mit Gott, das ist das, was man nicht verlernen darf, und das kann man verlernen. Das ist das Wunderschöne, dieses Verliebtsein, das wir Christen am Anfang haben, wenn wir uns, es gibt ja Christen, die sich so richtig krass verlieben, ne? So wie ich. So ein, ne, diese Brille. So dieses alles wunderschön, alles herrlich, alles könnte gar nicht besser sein, ne? Wo du das Gefühl hast, du fliegst einfach durch den Tag, lächeln, freudig und dankbar, ne? So ein, das sind, ich sage nicht, so müssen wir Christen durch die Gegend latschen, ne? Oder so ist es gesund in der Beziehung, weil so ist es nicht, ne? Ist klar. Bei der Ehe ist es genauso und irgendwann kommt halt der Alltag und dann ist es einfach meine Frau, ne? So ein, und nicht mehr dieses himmlische Wesen. Warum hat es keine Flügel? So, ne? So ein,
Warum hat kein Gelber?
sondern ist meine Frau und ich liebe meine Frau und ich will keine andere Frau. So ein, ne? Was sind aber das, was bleiben sollte, und dafür muss man in der Ehe, aber auch mit Gott halt arbeiten, das ist halt die Kommunikation. Nicht zu vergessen, miteinander zu sprechen, sich zu suchen. Und das ist wirklich das absolute Element in allem. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Das bedeutet nichts anderes als, ich habe diesen Ort geschaffen, damit man mit mir redet. Punkt. So ein, was ist ein Zwiegespräch, eine Begegnung, so ein, eine Gemeinschaft. So ein, und das ist das, was Gott sich wünscht. Und dafür hat er alles bezahlt, dafür hat er alles gemacht. So, und das war der Punkt, warum er uns besucht hat. Er wollte einfach da sein. Und das will er immer noch und das will er ewig. So, dass er uns eine Wohnung baut und Ehe macht, so dass wir eins werden, ein Leib. So ein, ne? Und da merke ich, das ist mein Riesenproblem, nicht nur als Mann, sondern auch als wiedergeborener Mensch, dass ich den Wert in der Kommunikation immer wieder aus den Augen verliere. Aber ich merke, wenn mein Haus, mein Tempel, wenn ich wieder ein Gebetshaus werde und Gemeinschaft habe, dass mir das gut tut und dass mich das befreit und dass ich dankbar bin und glücklich und dass ich diesen Segen auch abgebe dann an andere. Sei dankbar, wenn Gott dich weckt. Und dann genieß die Zeit mit ihm. Vers 63. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. So, wir sind nicht nur mit unserem Gott, der uns segnet und sich einmischt, sondern dein Bruder und deine Schwester im Geist, egal in welche Gemeinschaft die auch geht oder wo auf der Welt die gerade ist, so ein oder der. Dass unsere Familie, so ein Gottes Kinder, unser Volk, so ein, dass die auch da sind für dich, damit sie sich einmischen in dein Leben, dass sie sich einbringen, dass sie dir zuhören, dass sie reinquatschen, so ein, dass in dem Punkt, wo du Hilfe brauchst, sie dich aufheben und mit der Wahrheit kommen. Ja. Und ich kann das echt nach all den Jahren früher in Leipzig schon als Ältester und als Assistenzpastor, aber auch hier als Hirte so ein sehen, es macht immer krank, wenn Leute Gemeinschaft, ihre Liebe an Koinonia, an dieser geistlichen Gemeinschaft verlieren. Und die, die durch zu viele Kompromisse überhaupt nicht mehr klarkommen in einer Gemeinschaft, bei denen kannst du das beobachten über die Zeit und es geht recht schnell, die werden komisch. Und sehr ungewichtig. Und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber das sind dann Bestimmungen von Gott, um einen Dienst oder eine Aufgabe zu erfüllen. Aber von denen rede ich nicht. Sondern ich rede von uns, die wir diese Bestimmung nicht haben, in die Einsamkeit zu ziehen irgendwo. Ne? Also und das lass dir nicht nehmen, weil das ist das, was Satan rauben möchte. Kommunikation. Und da kannst du noch so viel tun und fleißig sein als Christ. Du verlierst dein Leben, weil du keine Gemeinschaft mehr suchst mit Gott. Und Kommunikation und Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Ich habe gerade eine Begegnung mit einem Bruder gehabt, nicht aus dem der Gemeinde hier. Der hat ein evangelistisches Herz, das ist seine Gabe. So, und ich kenne das noch so, aber er hat überhaupt keine Brüderliebe, Geschwisterliebe. Und so ist der einzige Grund, da zu sein, den anderen von Jesus zu erzählen. Punkt. Erweckung. Erweckung. Ne? Und all die Christen sind schuld, dass es keine Erweckung gibt. So ein Punkt. Ne? Würden die jetzt mehr Lobpreis machen und mehr, klar, so ein, ne, und kennen da Bücher und Geschichten und so weiter, ne? Und ich sitze halt da und ich krieg so einen Ekel. Mir wird so immer übel dann, ne? Ich kann mir echt vorstellen, was Jesus über Laodicea, wie er da fühlt. Ich kann euch auskotzen, ihr seid so, so, ne? So fremd und abstoßend und keine Ahnung, so ein Jesus zu hören, aber da ist nicht Jesus, ne? Sondern da ist eine Fratze, die sich Jesus nennt, aber es ist überhaupt nicht so eine Abneigung zu Menschen, sag ich mal. Ne? Das sind und das ist eine Sache, da will ich nicht hinwachsen, aber ich sehe, da wachse ich, also da komme ich schnell hin, zu richten oder zu vergessen, zu lieben. Aber die Bibel sagt ausdrücklich zuallererst die Hausgenossen. Und dann, wenn das stimmt, wenn du deine Brüder und deine Schwester lieben kannst, in Wahrheit und im Wort, so, dann geh raus und sei Licht für die anderen und segne die, dann werden sie auch Christus sehen. Ja. Ich bin verbunden und wir sind alle verbunden miteinander. Von daher, wenn du einen Bruder und Schwester triffst, so die nicht zum Gottesdienst geht oder nicht zur Gemeinschaft, es gibt ja auch Hauskreise oder was auch immer. Ja. Manche gehen gerade durch Sünde, durch Kompromisse oder haben irgendwelche anderen Probleme oder so, eine Übergangsphase wegen irgendwas so, und für die ist der Ort gerade nicht die Gemeinde an sich sonntags, sondern halt der 1:1 mit einer anderen Gläubigen. Ne? Aber wie auch immer, in welcher Phase so, wenn du jemanden siehst, der einsam ist, so ein einsames Schaf, hey, Jesus lässt die Gesunden alle stehen, um dieses eine Schaf zu holen, uns wieder zur Herde zu bringen. Also von daher, segne da und sprich da rein und sag, hey, du brauchst Gemeinschaft, weil du bist ein Herdentier. Und du wirst dein Jesus hören und finden durch deinen Bruder, wenn du es gerade nicht kannst. Und ich kenne das bei mir. Ich war in so vielen Situationen, wo ich einfach Jesus nicht gefühlt habe, ihn nicht gehört habe, ich keinen Bock auf Bibel hatte und auf Gebet und geistliches Reden und mich ausstrecken nach Geistesgaben oder was auch immer, sondern wo ich einfach nur ich war und zu überfordert mit mir selbst oder mit irgendeiner Situation. Ne, und durch meinen Dienst ich aber gezwungen bin, unter Christen zu sein und mit denen zu quatschen und nachzufragen und dort zu sitzen und zuzuhören. Ne. Und ich kann nur sagen, auch wenn ich manchmal gedacht habe, oh, lass mich in Ruhe jetzt mit dieser Wahrheit. Das hilft mir gerade überhaupt nicht, dein Bibelvers oder was auch immer, ne? Oder dein christliches Gelaber, so innerlich, wusste ich doch ganz tief drinnen so, das stimmt. Und ich bin davon auch eigentlich überzeugt. Und im Nachhinein weiß ich, das war für mich ein Segen. Es hat mich begleitet und es hat gute Frucht gebracht. Ne? Und der letzte Vers. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. O lehr mich deiner Anweisung. Und auch das ist was wir Christen lernen müssen, echt. Manche haben das automatisch, andere haben eine gute Kombi. Aber ich finde, also die Mehrheit von überzeugten, ernsthaften Christen, die ich kennengelernt habe, die müssen da, das ist eine Baustelle, finde ich, zu erkennen, wie viel Gutes es gibt. Gerade die so eifrig sind für sein Wort und für das Evangelium, um es rauszutragen, aber das sind oft auch die überhaupt nichts Gutes sehen. Also, ne? Nur die Gottlosigkeit, nur die Sünde in der Gemeinschaft, nur die Weltlichkeit oder nur das muss ich tun und was auch immer so, ne? Und so getrieben irgendwie vom Bösen, ne? Und aber das macht so krank, ne? Und gerade wenn die Menschen dann nicht loslassen und sich Augen öffnen lassen von Gott, die werden immer finsterer, finde ich. Und Prediger der Dunkelheit und des Bösen. Ne? Was ich schon für Leute kenne, die über katholische Kirche oder über, wie heißen die hier, diese Lobpreisbands da, die Gemeinde J, nee, weiß ich noch nicht, aber ist ja auch geil. So ein, was? Zum Beispiel, ne? Oder was auch immer. Ihre ganze Predigt besteht darin, die Dunkelheit rauszustellen und zu zeigen. Aber das ist nie eine Predigt, die wir predigen sollen. Das ist nicht die Predigt, die Christus gemacht hat. Und er hätte viel tiefer gehen können, Dunkelheit und Böses aufzuzeigen. Allein bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hat der Dunkelheit, er wusste, was falsch ist und was dunkel ist, aber er hat das Licht erklärt. Und er hat das Gute gesehen. Er hat die ganzen Gottlosen, und war ja Gottes Volk, die Juden, sein Volk, und er war ihr Hirte, ihr König, ihr Gott und Schöpfer, Ne? Und er hat sie aber gesehen und hat gesagt, ja, die ganzen Gottlosen hier, die müssten mal zu Gott kommen und so. Guck mal, ja, die ganzen Balken in den Augen und so. Und keiner mag mich hier und so. Und alle beuten mich noch aus. Nachher wird der Arsch hier, den ich gerade geheilt habe, dann sagt, schreien so, kontinuieren ihn und so. Penner. So, ne? Nee, sondern er stand da und er kannte die Herzen und er kannte die Gedanken und er wusste die Gottlosigkeit und die Sündhaftigkeit, so in die Gottesferne und was alles passiert. So, aber er hat die Menschen angeguckt und er hat das Gute gesehen, Gottes Herz. Er hat gesagt, die sind einsam. So, und das sind Schafe ohne Hirten. Und sein Herz war dahin gerichtet, sie zu führen und sie zusammenzubringen, da wo es gesund ist. So, und das muss unser Blick sein. Und ich glaube, jeder Mensch Gottes, der wiedergeboren ist und Christus sucht und ihm ähnlicher sein will, der wird sich dahin noch wandeln. Und so ist es schrecklich, wenn man das Gute überhaupt nicht mehr genießen kann und sagt, die ganze Welt ist voller Sünde und wird immer dunkler, und das stimmt. Aber die Erde ist erfüllt von Güte, und auch das kann ich erkennen. Und ich sehe in so vielen Menschen, die gottlos sind, so viel Güte, so weil sie sich wünschen, gut zu sein und dass es gut um sie drumherum ist. Und das ist eine Sache, die ist wundervoll, und das ist eine Sache, für die ich bete, dass das nicht weniger wird, auch wenn ich weiß, dass es weniger wird in der Welt. Aber das ist eine Sache, da können wir froh sein, da können wir auch anknüpfen. Wir Christen können auch dahin gehen, zu solchen Punkten, und sagen, hey, das ist echt ein klasse Herz, was du hast. Das ist genau das Herz, das Jesus hat. Und manchmal kann das sogar alles bewirken, denjenigen interessiert zu machen. Aber es geht jetzt gar nicht darum, Leute zu evangelisieren, aber nur ein Beispiel. Aber ich merke das bei mir selbst so, wenn ich meinen Blick senke oder wenn ich zu viel Dunkelheit im Kopf habe, nur weil ich hier mit echt vielen Perversionen manchmal zu kämpfen habe, und die muss ich erstmal, da muss ich erstmal lernen, mit umzugehen. Wie soll ich da jetzt entscheiden? So ein, ne, was ich aus meinem Elternhaus noch nicht mal kenne, was so unmoralisch ist, dass ich sag so, ja, noch nicht mal die Heiden machen das so, ne? Was sind, wo ich so überfordert bin von Dunkelheit und von Gottlosigkeit und von Sündhaftigkeit, so, dass ich echt nötig habe, zu meinem Gott zu kommen und zu sagen, heil mir meine Augen, dass ich Licht sehe. Mach mir mein Herz auf und meine Augen für meinen Bruder gerade, dass ich dich dort erkenne und nicht nur das, was ich jetzt weiß. Ne, und das tut er. Und dann erkenne ich, dass da ein Mensch sitzt, so, der trotz der Tat oder was auch immer, damit nicht zufrieden ist, sondern hilflos ist in einer Schlinge, weil er zu viele Kompromisse gemacht hat und da gerne raus will. Ja. Weißt du, wenn du jemand bist, der viel meckert, dann ist es genau die Baustelle bei dir, so, dass du jemand bist, der einfach gerne übersieht und schnell übersieht, was alles gut läuft. Ja. Lehre mich deine Anweisung. Doch das ist eine Sache, die ich jeden Tag brauche und die ich nicht vergessen darf, egal wie viel ich weiß. Zu meinem Gott zu kommen und mit einem Herz und mit einem Bitten, lass mich deine Gesetze verstehen. Warum weist du das mir an? Oder so, warum ist dir das so wichtig? Was mir überhaupt Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken, was weist er mich denn heute an? Wohin weist er mich? Wie soll ich mich verhalten? Ist es okay, heute faul zu sein und das zu genießen? Oder soll ich das tun, was ich schon seit Tagen einfach verdränge? Ne? Und merke, wie unzufrieden ich werde. So, weil ich das hätte schon lange tun sollen. Ne? Ist wichtig, und das wird mir klar in Psalm 119 wieder, wie gleich der Mensch Gottes, der ein Gebetshaus war, in seinem Herzen, wie gleich der mit Gott geredet hat und wie gleich Gott ihn gelehrt hat und geführt hat. Wie wunderbar das ist, vor Christus Jesus und vor seiner klaren Predigt, die jetzt im Neuen Testament steht, wo man nicht viel nachdenken muss, was keine Bilder sind, sondern klare Worte, aber wie davor schon alles genauso war wie jetzt in Sachen Beziehung mit Gott. Ja. Weißt du, Gott wollte auch damals schon, war es ein Gebetshaus und mehr nicht. Ein Ort der Begegnung. So wie Mose mit diesem brennenden Feuer. Weißt du, so wie Adam und Eva im Garten Eden, so wie du, als du dich bekehrt hast und Gott das erste Mal wahrgenommen hast. Weißt du, und das wünsche ich mir von Herzen, dass ich das nie verliere. So, weil Eifer zu haben ist gut und wichtig, und nach Heiligkeit zu streben, nach Stärke und Festigkeit ist auch wichtig. Weil ich will Täter sein und nicht nur ein Typ, der labert, oder gerne hört. Aber das alles bekomme ich doch nicht, weil ich schwach bin und gottlos und beziehungsunfähig. Ich bekomme das halt wirklich nur dann, wenn ich auch ein Zwiegespräch habe mit meinem Schöpfer und da bleibe. Ja. Von daher verstehe ich auch den Vers, wo ein Mann Gottes sagt, den ich jetzt nicht weiß, wer das war, aber so: bleibt alle Zeit im Gebet oder beständig. Ja. Und das ist ja logisch, dass ich nicht die ganze Zeit auf meinen Knien sein kann oder eine Bibel lesen oder die ganze Zeit nur irgendwelche Gebete quatsche, sondern ich bin alle Zeit connected mit meinem Gott. Ja, und so kommen auch Gespräche im Laufe des Tages und so höre ich auch sein Reden im Laufe des Tages und so nehme ich auch bei euch wahr, wann Gott redet zu mir und wann nicht. Und er tut es oft durch euch. Ja, manchmal, weil er direkt redet, und manchmal wegen Situationen, warum auch immer, so ein Gott redet. Und ich glaube, das ist der Grund für Psalm 119. Vater, bitte lass uns das nicht vergessen, so dass wer in dir bleibt, ja, im Weinstock, so der wird einfach Frucht bringen, viel mehr als man da sich erwartet. Und ja, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Ich will ein Gebetshaus sein. Und ich will nicht nur ein Ort sein, wo ich dir begegne, sondern wo auch andere Menschen dich begegnen. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind und dass wir lernen, uns so zu lieben, wie du uns liebst. Ja, du kennst alle unsere Schwachheiten, unsere speziellen Baustellen, auch die Fesseln vielleicht, wo wir gerade wieder festhängen und es einfach nicht schaffen, da loszukommen. Oder den Spagat, zwischen schmalen Weg und breiten Weg, zwischen dir als Herrn und einem anderen Herrn. Und ich danke, dass auf Dauer du uns dann nicht alleine lässt und dass du uns hinterherkommst, wenn es sein muss, und uns beim Namen rufst. Bitte lass uns nicht vergessen, so, was du uns wirklich geschenkt hast und worum es dir wirklich geht. Also bitte ich auch für uns als Gemeinschaft, dass auch wir immer mehr ein Gebetshaus werden, ein Ort, wo man kommuniziert, sich ausdrückt, wo man gehört wird, weil man spricht und tut und dir eine Chance gibt, einfach laut zu sein. Ja, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch, wenn wir uns zu zweit treffen irgendwo oder einen Kaffee trinken oder was auch immer. Ja, in unseren Ehen oder mit unseren Kindern. Ja, ich will dich hören. Alles andere macht keinen Sinn. Amen.